Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, ich grüße dich.
Ja, Grüße gehen zurück.
Ja, um 11.45 Uhr.
Wolltest du jetzt auf 11.11 Uhr anspielen oder was?
Nein, um Gottes Willen, das ist lange her.
Also ich wollte eben sagen, das ist ja schon so lange her.
Nee, ich wollte nur sagen, dass wir wieder ein sehr langes Vorgespräch hatten.
Ach so. Ja, vom Pontius zu Pilatus. Ja.
So ist es.
Wie war das? Pilates? So.
Das war was anderes. War das nicht dieser Sport? Okay.
Ja, genau. Yoga, Pilates. Pilates war ja das, was Madonna vor Jahren mal so zum Trend gemacht hat. Mhm. Zumindest so, wie ich es in Erinnerung habe. Keine Ahnung, also von Pilates habe ich jetzt schon länger nichts mehr gehört, aber Yoga ist ja aktuell wieder in aller Munde. Ja.
Mag sein, kann sein. Hm. Ist jetzt nicht so meine Sportart. Es gibt ja auch Leute, die behaupten, das ist kein Sport, aber darüber kann man natürlich auch diskutieren. Aber es kann sehr anstrengend sein, sagen wir es mal so.
Jede Form der Bewegung ist besser als keine.
Ja.
Und da fängt ja dann auch wieder die Diskussion an, wo fängt Sport an, wo hört er auf? Ist Schachsport?
Ich wollte es gerade sagen, darüber kann man auch diskutieren. Denksport genau. Ist es auf jeden Fall.
Und von daher, ich möchte jetzt ungern dieses Fass aufmachen, ja. Aber wie gesagt, Yoga macht auf jeden Fall Sinn. Vor allem, wenn man, wie gesagt, vielleicht sonst kein Interesse hat an körperlicher Bewegung und wie du es schon gemeint hast, man kann da immer Witze drüber machen, wenn man es noch nie ausprobiert hat.
Ja.
Aber wenn man mal wirklich so ein paar, also ich würde sagen anstrengende Stunden hinter sich hat, kann man da wahrscheinlich dann oder denkt man wahrscheinlich auch ein bisschen anders drüber. Aber klar, am Anfang lächelt man natürlich immer über Yoga, ja. Gerade weil es ja im Prinzip so ein Frauending war früher.
Ja.
Aber mein Gott.
Aber das hat sich in den letzten Jahren auch sehr stark geändert, ne? Das mit der.
Ja, klar.
Mit dieser.
Wie gesagt, gerade Yoga Pilates war ja, wie gesagt, vor Jahren mal so wirklich so ein Trendsport. So ein Trendding und im Gegensatz, wie gesagt, zumindest mal von dem, was ich mitbekomme, Pilates eingeschlafen, zumindest mal so das, was man so mitkriegt, ja, wenn Leute drüber reden, aber Yoga, gerade die letzten Monate oder sagen wir mal das, die letzten ein, zwei Jahre, ist wieder sehr viel im Gespräch.
Mhm. Ja.
Also von daher, wie gesagt, alles, was hilft, ja, ist ja gut. Natürlich, wie bei allem, nicht in übertriebenen Mengen, aber und genauso, wenn jemand Tai Chi machen will, soll er Tai Chi machen, ja. Viele belächeln ja auch das, aber
wie gesagt,
jede Bewegung ist besser als keine.
So ist es. Mensch, das war ein kluger Satz.
Was heißt kluger Satz? Es macht definitiv Sinn, weil man muss ja auch mal gucken, ja, gerade bei uns, ja, viel Büro, viel Sitzen, da brauchst du auch ein bisschen Ausgleich. Also ich selbst mache jetzt aktuell kein Yoga. Meine Frau macht noch ein bisschen, beziehungsweise würde ja jetzt gerne eigentlich wieder intensiver damit anfangen. Ich jetzt eigentlich eher weniger, aber klar, auch gerade, wenn man halt viel sitzt, zwischendrin halt mal so ein paar Übungen, da gibt's ja auch sehr vieles. Gerade was man ja auch während Corona immer mal wieder gehört hat und die Empfehlungen ja waren hier gerade mit dem Rumsitzen und zu Hause und dann kommst du noch nicht mal raus, ja, dass du wenigstens mal vom Auto zum Büro laufen musst oder so oder in der Mittagspause mal raus. Was man da so als Empfehlungen immer mal, das macht durchaus Sinn, ja, so, sich zwischendrin mal ein paar Minuten Zeit nehmen, ein bisschen strecken, mal ein paar Äpfel pflücken. Es wird dem einen oder anderen auch was sagen. Und noch ein paar andere Übungen machen, die man halt auch wirklich bequem zu Hause auch, wie gesagt, dann mal neben dem Schreibtisch machen kann. Das macht schon Sinn, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
So ist das.
Genau.
Tja, jetzt haben wir heute mal über Sport gesprochen. Das ist auch sehr ungewöhnlich bei uns.
Ja, oder Bewegung, ja. Genau,
ja.
Bewegung. Weil, wie gesagt, andererseits, man muss ja auch wieder beachten, Sport ist Mord, ja.
Naja, kommt immer drauf an. Und Breitensport ist Massenmord, oder wie war das?
Genau, ja, deswegen, ja. Das darf man ja auch nicht vergessen, ja.
Ja, ja.
Und was man auch nicht vergessen darf, ist Neues vom Sport.
Ja, Olli Dietrich, genau. Mhm.
Genau.
Hat sich immer noch gleichbleibend gehalten von seiner Qualität, seines Humors und seiner Darreichungsform.
Ach so, ja, ich wollte sagen, aber ja, sieht nicht mehr ganz so jung aus.
Wie nee, früher, aber es ist jetzt nicht irgendwie, es wird jetzt nicht schlechter, was er da macht, oder es wird jetzt nicht peinlicher oder so. Also es ist immer noch verdammt guter Humor, ne? Also was er da so abzieht, finde ich jetzt. Ist natürlich eine Geschmacksfrage, aber ich mag den Humor von Olli Dietrich.
Ja, da muss man auch gucken, so das typische Olli Dietrich ist ja jetzt auch nicht unbedingt so Hosentaschen, beziehungsweise so Hosenhumor, ja. Also von daher passt das schon, wenn man mal guckt, so andere Komiker sind durchaus schlechter gealtert, was jetzt auch die Art von Humor betrifft.
Ja.
Von daher, ja. Was Olli Dietrich macht, auch gerade die Formate, die man im Fernsehen ja so ab und zu mal im Dritten irgendwo gesehen hat, das kann man sich eigentlich. Also wenn man diese Art von wie soll man jetzt sagen, von Humor mag, ja, dann funktioniert das auch heute noch ganz gut, ja.
Qualitätshumor.
Ja, das ist ja auch wieder so eine Geschmacksfrage, aber.
Ja, ja. Das ist so. Nee, aber er hat schon tolle Sachen gemacht, wenn ich da an die Beckenbauer-Parodien denke oder die Doku, wo er den Beckenbauer spielt. Ja, die ist schon sehr, sehr gut gemacht, zum Beispiel. Eines meiner Lieblingsrollen von Olli Dietrich. So ist das. Mein Gott, heute machen wir echt Themensprünge.
Ja, ja. Und wir haben doch nicht mal angefangen. Nein. Ich würde sagen, wir starten mal.
Wir starten mal und weisen darauf hin, dass wir heute mal wieder einen Werbepartner an Bord haben. Und ich freue mich ganz besonders, dass Roborock bei uns mal wieder präsent ist und nach einer kleinen Pause mit uns eine weitere Kampagne am Start hat. Genau, dazu mehr in der, ich würde gerade sagen, dazu mehr in der nächsten Woche. Nein, dazu mehr in den nächsten Minuten. So lange wollen wir jetzt auch nicht sprechen, bis zur nächsten Woche. Außerdem haben wir eigentlich so einen Sendeslot beim Radio Düsseldorf oder im Radio Düsseldorf von 2 Stunden. Die haben wir letzte Woche etwas gesprengt. Das gab wieder Irritationen im Timetable vom Radioprogramm.
Oh, wie ist das dann, wenn wir kürzer sind?
Dann wird
da nichts gesendet?
Doch, stumm? Musik. Ja, dann kommt
Musik. Dann bleibt das Radio stumm.
Nee, dann kommt Musik.
Das wäre auch so ein Gag, wenn du wirklich sagst, hier, die 2 Stunden müssen gefüllt werden und dann machst du mal so aus Absicht mal nur 5 Minuten.
Ja, 5 Minuten wird ein bisschen knapp, aber ja.
Ne. Nein, einfach mal so das Intro, hallo, wie geht's, ja, und bis nächste Woche. Und dann jetzt so eine Stunde 55 hast du dann wirklich dann einfach nur nichts, ja.
Das ist dann schlecht. Damit könnten wir den ganzen Radiosender durcheinander bringen.
Vor allem die ganzen Nachfragen. Ja.
Naja, ich glaube, aus dem Radio heraus kommen nicht so viele Nachfragen. Also, weiß ich nicht. Da habe ich bisher wenig Hörerpost bekommen.
Ja, stimmt. Also der letzte Sack mit Fanpost bzw. Autogrammwünschen ist schon länger her. Ja.
Ja, dabei haben wir noch nicht mal Autogrammkarten.
Ja, die kann man jetzt sicher schnell selbst basteln, aber wie gesagt, die letzte Postsack ist schon zeitlang her, ja.
Ah ja, okay. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Bei mir kommt das alles nur digital an. Keine Ahnung.
Da war ich noch jünger.
Da warst du noch jünger, damals, ja. Lang ist es her. Okay. Gut. Also, dann lass uns trotzdem in die Sendung einsteigen, die ja, heute thematisch etwas dünner ist. Also ich hatte jetzt nicht so viel Zeit, mich darauf vorzubereiten. Wart's doch mal
ja,
ab.
Ich leider auch nicht. Vielleicht auch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich habe ja hier im 2. den neuen Job angefangen und so viel Spaß es macht und wie immer mehr bestätigt, auch die richtige Entscheidung war, die Firma und auch die Stelle jetzt gerade und auch mit den Kollegen. Anstrengend. Es ist echt anstrengend. Es ist ja für mich eine komplett neue Branche. Jetzt nicht ein neuer Arbeitsbereich, aber wie gesagt, so ein bisschen andere Aufgaben. Viel Produktschulung, das ist natürlich schon sehr anstrengend.
Naja, klar, es ist klar, wenn man jetzt.
Aber wie gesagt, es macht Spaß ohne Ende. Die Kollegen sind top. Aktuell SAP-Einführung. weg vom Business One halt zum Dreier, zum ECC und R3. Das wird auch nochmal eine spaßige Sache. Das soll zum 1. Januar jetzt starten in der Firma. Global wird es ja schon verwendet und jetzt halt, wie gesagt, so der Rollout in den einzelnen oder an den Stellen, wo es halt noch nicht da ist. Das ist nochmal, denke ich, eine Herausforderung. Ich kenne die Systeme ja schon, also von daher muss man sich noch ein bisschen umgewöhnen, beziehungsweise halt gucken, welche Daten an welcher Stelle dann benötigt werden, aber das System an sich kenne ich ja schon. Von daher jetzt für mich weniger so das Problem, aber mal gucken, wie halt dann die Umstellung funktioniert zum Januar. Das ist halt nochmal so ein Ding. In ein, zwei Projekten ist man dann halt kurzfristig nochmal mit reingeholt worden, weil man, wie gesagt, aus der Vergangenheit und aus anderen Firmen halt die Systeme schon kennt. Das ist zwar nett, aber natürlich schon, wie gesagt, sehr anstrengend. Ja. Aber naja.
Ja, aber das wird sich
dafür auch. Dafür gehen die Tage sehr schnell rum.
Das ist gut, wenn es dann nicht langweilig wird, ne?
Nee, alle langweilig wird es auf keinen Fall.
Stell dir mal vor, du hast keinen Burnout, sondern so einen Bore-out. Das ist ja dann noch blöder. Ne?
Das ist das, ganz schlimm. Ja.
Dann lieber ein Burnout. Obwohl Burnout darf man auch keine Witze drüber machen.
Ist auch scheiße. Ist aber auch wie scheiße, gesagt, dann lieber ein straffer Arbeitstag.
Als einen langweiligen Arbeitstag.
Als dass du wirklich da rumsitzt und nicht weißt, was du machen sollst, ja.
Genau.
Also in der Beziehung ist das schon ganz gut und vor allem, wie gesagt, die richtige Firma anscheinend gefunden. Ja.
Also, das ist ja viel wert, dass man das gefunden hat und dass man da zufrieden ist und dass es Spaß macht, genau. Weil man verbringt ja den größten Teil seiner Zeit auf der Arbeit.
Aktuell schon sehr viel Zeit, weil, wie gesagt, die ersten Wochen viel Neues und vor allem auch immer vor Ort im Büro, ja, plus dann die Arbeitszeiten es ist halt auch, leider, es wäre schöner, wenn es jetzt Frühling oder auch Sommer wäre, weil momentan machst du dich ja wirklich im Dunkeln auf den Weg und bist im Dunkeln zu Hause.
Ja.
Und das zehrt schon ein bisschen an den Nerven, gerade wenn da noch schlechtes Wetter ist, ja, Starkregen, wie jetzt zum Beispiel die Woche ja auch abends.
Ja.
Und mit dem Verkehr, also ich will jetzt nicht unbedingt behaupten von mir, dass ich ein super toller Autofahrer bin, aber ich denke schon auch durch die Kilometer, die ich die letzten Jahre gefahren bin, ja, da kam ja einiges auch durch die Pendlerei zusammen, hat mir schon eine gewisse Routine, auch bei schlechtem Wetter, Regen, Schnee, was auch immer, aber so mancher Verkehrsteilnehmer.
Ja.
Da fragst du dich echt, sorry, aber Freunde, dann fahr doch bitte rechts, ja, überhol niemanden, ja, fahr von mir aus auch, keine Ahnung, hinter dem LKW die ganze Strecke her, aber ja, da muss man sich echt fragen, ja, man, okay, aber egal, es ist, wie es ist, ja, was willst du machen?
Ja, wir müssen die Menschen so verbrauchen, wie sie uns angeboten werden.
Ja, beziehungsweise die Situation annehmen, wie sie ist, weil was soll ich mich da aufregen über andere?
So ist
klar,
es.
Klar ist es schade, wenn ich dann eine halbe Stunde länger brauche. Aber mein Gott, solange mir nichts passiert, ich nicht keine Scheiße baue, ist alles in Ordnung.
So ist es.
Deswegen, der Kollege hat mich auch gesagt, ja, und hier mit dem Unfall, und ich so, solange ich doch hinten dran stehe.
Ist alles
und
gut.
Und mir selbst ist nichts passiert.
Ja. Ja.
Mein Gott, okay, klar, dann kannst du dich aufregen, dass du jetzt hier keine Ahnung wie lange wartest, aber ist doch alles in Ordnung.
Und weil, ob du dich aufregst oder nicht, der Stau dauert trotzdem so lange,
genau,
wie er dauert.
Genau, das ändert nichts an der Situation.
So, genau, du machst dich nur verrückt und es schadet deiner Gesundheit. Aufregung ist grundsätzlich nicht gut.
Genau, und solange man ja selbst an der Ursache des Staus nicht beteiligt ist,
ja,
als Verursacher oder als
genau. Beteiligter oder
Verursacher. Oder als Beteiligter einfach nur, ja, dann,
genau,
wie gesagt, dann, mein Gott, dann stell dich doch hinten dran und warte. Ja, ist doch okay.
So ist es, genau.
Aber das, ja, das ist ja auch schwierig für manchen.
Ja.
Wie gesagt, solange mir nichts passiert ist oder uns, ja, je nachdem, wer halt dann unterwegs ist, ist doch okay.
So sehe ich das auch. Gut, Aber jetzt lass uns wirklich mal in die Sendung einsteigen.
Ja, und ich versuche das, ich versuche es halt so lange wie möglich nach hinten.
Irgendwie. Ah, naja, aber so wenig Thema haben wir jetzt nun auch wieder nicht, dass wir hier die komplette Sendung
mit Smalltalk. Ja, genau, vor allem, wer weiß, wo wir da wieder hinkommen.
Wo wir da wieder hinkommen, ja, ja, genau. Ja, ja. Und ich habe ja schon meine erweiterten Alzheimer-Notizen hier schon eingetragen, hätte ich bald gesagt. Ich habe es vor Sendebeginn
genau. Und was der Tobi eingetragen hat, da müssen wir auch drüber reden.
Nee, das nicht. Aber ich habe da so ein bisschen Fließtext eingebaut. Ich merke, je älter ich werde oder je mehr Projekte ich parallel noch bestreite, je mehr Notizen muss ich mir machen. Früher habe ich da nur mal so eine Überschrift eingefügt und konnte mir das relativ gut merken, was in den Artikeln drin steht. Heutzutage muss ich mir da schon weitere Notizen drunter schreiben.
Wir werden alle nicht jünger.
So ist das. Oder ich mache es mir einfach nur einfacher, weil ich mir nicht so viel merken möchte. Also ich kann mir natürlich, von der Seite könnte man das auch betrachten. Das ist wohl wahr. Gut, ein Thema, was uns schon sehr lange begleitet und was auch so ein bisschen die IT-Szene und auch sehr viele Leute in der Vergangenheit sehr viel Bauchschmerzen bereitet hat, das waren die defekten SSDs aus dem Hause SanDisk. Besser gesagt, WD ist ja mehr oder weniger der Besitzer von SanDisk oder die haben das Label oder das Unternehmen aufgekauft, aber die Bezeichnung ist weiterhin noch geblieben. Und da gab es ja massive Probleme mit einigen Modellen aus der externen Reihe, speziell aus der Pro-Reihe, aus der Portable-Pro-Reihe gab es massive Probleme. Bisher ist SanDisk oder WD davon ausgegangen, dass es Softwareprobleme gewesen sind. Da gab es dann Firmware-Updates und es gab auch das hält bis heute an, eine sehr, sehr schlechte Firmenkommunikation, muss man dazu sagen. Also die Pressearbeit, die WD im Moment leistet, ist jetzt nicht so berauschend. Also das trägt jetzt nicht unbedingt zum positiven Image bei, speziell auch bei dem Bereich der externen SSDs. Das muss man ganz deutlich dazu sagen. Da bekleckern sie sich bis zum heutigen Zeitpunkt nicht gerade mit Ruhm und Ehre. Das ist schade. Gut, sei es drum. Bisher ist man, wie gesagt, davon ausgegangen, dass es ein Softwareproblem war und das hat immer noch so ein bisschen Hoffnung verbreitet, dass man seine SSDs fixen kann. Aber mittlerweile ist die Informationslage eine ganz andere. Ein Datenrettungsexperte oder eine Datenrettungsexpertenfirma aus Österreich, also der Hauptsitz ist in Österreich, sie haben aber noch verschiedene Außenstellen in Deutschland, in den Niederlanden etc. pp. Man muss dazu sagen, es ist auch keine kleine Firma, das ist schon ein großes Unternehmen und die wissen wirklich, was sie tun, sind schon seit Jahrzehnten am Markt und das sind Profis. Die haben festgestellt, dass in den letzten Wochen verstärkt die SanDisk-SSDs dort eingesendet worden sind. Und das ging jetzt nicht nur um zwei, drei Stück, sondern sie haben in der Woche circa 20 bis 22 verschiedene SSDs aus dieser Serie erhalten. Verschiedene Größen, verschiedene Modellreihen, verschiedene Versionen davon. Mittlerweile gab es ja dann auch eine Portable V2. Also es gab ja verschiedene Ausprägungen aus dieser Reihe und die haben alle, wie gesagt, über plötzlichen Datenverlust geklagt. Und natürlich ist es so, dass die Kunden, die Endkunden, die SSDs nicht aufschrauben und irgendwie reinschauen, die gingen halt davon aus, dass es sich um Softwareprobleme handelt. Einige wussten auch gar nicht, warum die Dinge ausgefallen sind und haben es einfach eingeschickt etc., wie es dann halt mal so ist. Wenn jetzt ein ganz normaler Anwender einen Datenverlust hat, dann hat er meistens da ja von keine Ahnung oder hat sich nicht tiefgreifend damit beschäftigt oder hat jetzt nicht irgendwelche Blogs gelesen etc., sondern der schickt das Ding ein. Außerhalb der Garantie ist es ja dann sowieso egal, dann muss man es auch nicht nach WD schicken und WD repariert ja sowieso oder organisiert ja sowieso keine Datenrettung. Das machen ja dann meistens sowieso Experten und das ist ja dann auch kostenpflichtig. Gut, und dann, nachdem da so viele Platten aufgeschlagen sind oder SSDs, haben die Experten von der Atingo GmbH die Dinger mal aufgeschraubt und haben sich das mal etwas intensiver angeschaut und haben dann festgestellt, dass es sich dabei nicht um Softwareprobleme handelt, sondern um ein schlechtes Hardware-Design. Und da gibt es zwei Punkte. Der erste Punkt ist, dass die verwendeten Bauteile einfach viel zu groß sind für das Platinendesign. Also dass die von den Proportionen und von der Belastbarkeit der Platine die verwendeten Komponenten halt nicht dazu passen. Und das Zweite ist, dass der komplette Lötprozess der SSDs so schlecht ist, dass die Komponenten oder die Lötstellen einfach durch die Größe von den Lötzinnen brechen können. Und das ist natürlich ganz schlecht, wenn da jetzt Brüche entstehen können. Und das hat sich dann auch teilweise bei den Kunden so geäußert, dass es dann halt Wackelkontakte gibt. Mal wird die SSD erkannt, mal wird die SSD nicht erkannt. Und das kann man halt daraufhin zurückführen, dass diese Lötstellen gebrochen sind, dass sie entweder mal Kontakt haben oder mal keinen Kontakt haben. Und gerade bei einer SSD, wo man ja grundsätzlich davon ausgeht, dass die etwas belastbarer sind als normale, drehende, konventionelle Festplatten, ist das natürlich schlecht, weil ich als Endkunde oder ich generell ich auch als Kunde behandle meine SSDs jetzt nicht so mit dem Samthandschuh, wie ich normale Festplatten behandle, weil ich grundsätzlich halt davon ausgehe, wie gesagt, Solid-State-Drives sind von Natur aus eigentlich robust, aber hierbei hat man wohl beim Platinenlayout und bei der Verarbeitung oder beim Hardware-Design etwas geschlampt oder etwas Fehler eingebaut, unabsichtlich natürlich. Und dabei ist halt dieses zustande gekommen, dass diese SSDs halt ausfallen und dass jetzt Atengo halt extrem viele SSDs bekommen hat von dieser Reihe oder von diesen verschiedenen Produktreihen und da irgendwie wieder die Daten retten soll. Ja, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass mittlerweile wohl auch Western Digital, SanDisk, bemerkt hat, Moment mal, wir haben da wahrscheinlich ein Hardware-Problem. Dann haben sie weitere Modelle oder die in der weiteren Produktion haben sie den auf das Design eingegriffen und haben das Ganze vergossen. Also haben Epoxidharz eingegossen, um dem Ganzen eine gewisse Stabilität zu geben, um vorzubeugen, dass sich die Komponenten von der Hauptplatine lösen. Prinzipiell ein guter Gedanke, bloß aus dieser Produktionsreihe sind bei Atengo wiederum SSDs aufgetaucht, die einen Datenverlust oder die ausgefallen sind oder wo dementsprechend das Laufwerk nicht mehr erkannt wird. Daraufhin haben sich die Spezialisten das Gerät nochmal angeschaut und das vergossene Gerät nochmal angeschaut oder die Geräte angeschaut und haben halt festgestellt, dass auch diese vergossenen Geräte mehr oder weniger das Ganze, diese Datenverluste halt aufweisen oder diese Fehler oder dieses fehlerhafte Platinendesign trotzdem aufweisen und dass es quasi den Hardware-Defekt nur verzögert, aber ihn letztendlich nicht aufhalten kann. Ja, weil sie haben halt am Platinenlayout nichts verändert und an den Komponenten, sondern sie haben einfach nur Epoxidharz in das Gehäuse reingegossen. Prinzipiell eine gute Idee, hat aber nichts gebracht, wie man sieht, weil wiederum diese Geräte oder diese SSDs auch bei Atengo aufgetaucht sind. So, was ich nur erbärmlich finde, dass sich Western Digital nicht dazu äußert, dass es kein Rückrufprogramm gibt und dass sie jetzt nicht irgendwie mitgeteilt haben, okay, wir sind dran und wir versuchen auch den Kunden weiterzuhelfen, sondern dass sie das einfach im Moment, zum jetzigen Zeitpunkt, totschweigen. Ist natürlich bei so einem Produkt sehr unbefriedigend. Ne?
Ja, ein bisschen bessere Kommunikation könnte man sich auf jeden Fall wünschen, ja.
Ja, und mir ist es mal bewusst geworden, dass die Dinger doch relativ weit verbreitet sind. Und man kann jetzt natürlich auch sagen, kein Backup, kein Mitleid, aber das ist jetzt nicht unbedingt, man kann ja nicht sofort, wenn man jetzt irgendwo ist, man hat sich Daten gesichert oder man war jetzt auf ein Shooting und hat jetzt auf der externen SSD jetzt irgendwie die Daten transferiert. Man kann ja jetzt nicht sofort Backups anlegen. Manche Backup-Prozesse brauchen halt einen Moment und die Dinger können ja auch sehr unberechenbar ausfallen.
Ja, einmal das. Ja? Und was ist, wenn diese SSD mit Teil deiner Backup-Strategie ist?
Okay, dann kann man natürlich sagen, man hat natürlich eine diverse Backup-Strategie und man hat diverse Datenträger, wenn man es wirklich jetzt ganz ernst meint von der Backup-Strategie. Wenn man das Ding als einzige Backup-Lösung hat, das ist dann sowieso ein Problem. Ne?
Das ist ja immer das, was wir auch sagen. Klar ist ein Backup besser als keins.
Ja.
Aber wenn wir wirklich mal von der Backup-Strategie ausgehen wollen, dann brauchst du ja in der Regel mehr als eins.
So ist es.
Man geht ja von drei aus, im Idealfall eine ja dann auch extern, also nicht im selben Ort oder am selben Ort wie halt die Backups, sondern nochmal eine externe, nochmal ein externes Backup, in die, wie das gelöst wird, das ist ja alles, wie gesagt, da kann man ja, da gibt's ja dann wieder Lösungen, Strategien, ja, wie Sand am Meer. Da kann man ja auch vortrefflich drüber streiten, ja, was besser ist, ja, und zählt Cloud noch dazu oder nicht, oder nimmst du dann jedes Mal oder trägst du dann immer eine Festplatte abends zu deinem Nachbarn und so, das sind ja alles Lösungen, die kann man praktizieren. Aber klar, wie gesagt, ein Backup ist besser als keins, aber das sollte nicht das Ende der Backup-Strategie sein. Und wir reden ja regelmäßig, unregelmäßig immer mal wieder über das Thema, wie jetzt gerade zum Beispiel auch, bietet sich an. Man sollte sich bewusst sein, ja, dass man Backups machen sollte. Und auch nicht nur, okay, wie gesagt, das ist ja immer die Frage der Backup-Strategie, weil du hast ja heute nicht mehr nur einen Rechner.
Ja.
Du hast ja dann dein Smartphone, dein iPad.
Ja.
Vielleicht noch, wie gesagt, dein MacBook. Ja, vielleicht hast du auch nochmal ein Mac Mini oder so als Desktop-Lösung. Und du musst natürlich alle Systeme irgendwie backuppen, ob die natürlich dann alle auf ein Zentral und das Zentral nochmal woanders sind. Wie gesagt, das ist ja alles die Frage der Strategie, die du dann einfach fährst. Man muss sich das einfach bewusst sein. Wir sind jetzt auch wieder kurz vom Jahreswechsel. Zum Ende des Jahres macht man sich da vielleicht auch nochmal Gedanken. Ja, vor allem je nachdem, wie die Weihnachtswünsche aussehen oder die Budgets da geplant werden fürs nächste Jahr, sollte man da vielleicht, falls noch nichts Entsprechendes da ist, dass man mit einrechnen bzw. einplanen, dass man dann vielleicht nächstes Jahr vielleicht da eine Lösung findet. Aber ja, wie gesagt, die Gedanken sollte man sich definitiv machen, dass man es mal schleifen lässt, ja, oder so alles, ja, kann passieren. Aber wie gesagt, es ist wie mit allem, ja, wie mit jeder Versicherung, es wird halt dann wirklich ernst, wenn es soweit ist. Ja. Und Gott sei Dank passieren solche Fälle ja nicht oft.
Ja.
Nur irgendwann passiert es dann doch mal.
Ja.
Und dann ist vielleicht entweder im schlimmsten Fall gar kein Backup da.
Ja.
Wenn es besser läuft, aber immer noch nicht optimal, ist vielleicht ein Backup da, was veraltet ist. Aber immerhin nicht vielleicht alle Daten weg sind. Und im Idealfall, wie gesagt, kannst du auf zwei, drei Backups zugreifen, die dann auch wirklich einen aktuellen Stand haben. Und das ist natürlich das, was man eigentlich haben will. Aber wem sage ich das?
Das ist richtig. Nein, und
du weißt ja. Beziehungsweise du lebst das ja auch mit deinen Kunden, ja.
Ja, ja, und ich habe jetzt auch alle meine Kunden informiert, dass es mit diesen SSDs Probleme gibt. Ich habe dann den Artikel oder diesen Blogbeitrag von Tingo verlinkt und habe alle Kunden darauf hingewiesen, dass es damit Probleme geben kann. Speziell, wo ich weiß, dass Kunden diese SSD einsetzen, habe ich dann extra nochmal angerufen und habe gesagt, Leute, versucht oder besser gesagt, sichert eure Daten von dieser SSD und setzt diese SSD nicht mehr ein, weil das Ding ist eine tickende Zeitbombe. Man weiß halt nicht, hält die Lötstelle nicht, wann verabschiedet sich die Lötstelle oder verabschiedet sich nicht. Das ist quasi wirklich Arbeiten auf einem Pulverfass. Es kann sein, dass das Ding durchläuft und gar keine Probleme macht. Es kann aber auch sein, dass es den nächsten Tag kaputt geht. Braucht ja nur mal vom Schreibtisch runterzufallen und die Lötstelle hat sich gelöst, dann war es das gewesen letztendlich. Ne? Also ich würde empfehlen, wer so eine SSD benutzt und wer auf dieser SSD halbwegs, aber nur halbwegs wichtige Daten speichert, der sollte sich Gedanken machen über eine Ersatzlösung von einem anderen Hersteller und sollte das Ding nicht mehr verwenden. Das ist meine persönliche Empfehlung. So, das Wort zum Sonntag.
Ja, und wie gesagt, auch wenn man, es gibt ja immer Themen, ja, mit denen man sich nicht gerne beschäftigt, ja, oder die man hinten anstellt. Aber gerade auch zum Ende des Jahres, ja, wie gesagt, wäre vielleicht mal so ein, zwei Gedanken, ja. Wie mache ich das mit meinen Backups schon mal sehr sinnvoll? Bietet sich an, auch wenn man bis jetzt vielleicht im ganzen Jahr noch kein Backup gemacht hat und auch nie Probleme hatte, vielleicht sollte man jetzt zum Ende des Jahres zumindest mal ein Backup machen. Weil du weißt, wie gesagt, man weiß es nicht, ja.
Ja. So ist es. Ja, generell. Und man sollte sich, wie gesagt, überlegen, wo speichere ich überhaupt meine Backups? Und wenn man eine SanDisk dabei hat, dann sollte man die eventuell aussortieren.
Ja, wenn man eine von diesen Betroffenen halt hat, ja, dann sollte man sowieso. Und ja, wie gesagt, mehr als eine und vielleicht auch Medium, auf dem man das Backup macht, ja, ist ja halt, ja.
Gut. Aber das sagen wir ja so oft, ne? Und überprüft eure Backups auf.
Regelmäßig, unregelmäßig, ja.
Genau, und überprüft eure Backups auf Funktionsfähigkeit. Das ist auch ganz wichtig.
Ja, wie gesagt, ja, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das gehört ja dann auch zur Strategie dazu. Ja, das ist ja mit ein Punkt, ja, dass man dann auch guckt, ja, schön, dass du ein Backup gemacht hast, aber die Daten sollten natürlich dann auch lesbar sein. Und je nachdem, welche Art von Backup man durchführt, ja, sollte das natürlich funktionieren, ja.
Ja.
Definitiv, das gehört dazu, ja.
Ja, also was ich mir noch vorstellen kann, warum SanDisk diese Probleme hat oder WD diese Probleme hat, wir hatten ja diese Komponenten-Shortage-Probleme in der Zeit der Corona-Krise. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieses grundsätzliche Hardware-Design schon relativ solide war, dass sie aber gezwungenermaßen auf andere elektronische Bauteile zurückgreifen mussten, die zwar grundsätzlich der Spezifikation entsprochen haben, die sie dafür benötigt haben für das Platinen-Layout und das Platinendesign, die aber eventuell von der Bauform etwas anders gelagert waren, etwas größer waren und gesagt haben, okay, wir setzen diese Komponenten ein. Das passt zwar jetzt nicht hundertprozentig zu der Platine und dass diese alternativen elektronischen Bauteile zu den Problemen geführt haben. Das ist meine Theorie, die ich habe. Aber das ist so eine ganz vage Theorie und das ist auch nur eine Vermutung. Dafür habe ich keine Beweise, logischerweise. Aber das könnte das Ganze erklären, weil ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass die so schlampig bei der Konstruktion gearbeitet haben. Und das ist ja auch, das ist ja jetzt auch keine Pommesbude SanDisk, die haben ja schon jahrelang Erfahrung in dem Bereich und generell auch WD, also das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass denen so grobe Fehler unterlaufen sind, aber okay, sei es drum, so ist das nun mal.
Leider, ja.
Leider. So, kommen wir zum nächsten Thema, was, ja.
Oh, du meinst, die Hölle friert zu.
Die Hölle friert zu? Nee, da ist ja noch ein Thema davor. Oder habe ich jetzt hier was übersprungen? Telegram Vision OS App mit immersiven Videoplayer und AR-Stickern vorgestellt. Also eine weitere.
Du hast eine andere Reihenfolge als ich.
Okay, kann sein. Keine Ahnung, ja. Sollte eigentlich nicht sein, weil wir greifen auf das gleiche Dokument zu. Aber okay. Zumindest hat Telegram eine native Vision OS vorgestellt in einem Video, was halt zeigt, was sich Telegram auf der Vision Pro vorstellt, auf dem Vision Pro Headset. Und sie betonen halt, dass es keine Portierung ist, keine Portierung von irgendwelchen iPad-Apps etc., sondern eine App, die den kompletten Designrichtlinien von Vision OS entspricht und optimal angepasst ist auf das Vision OS und auch grundlegende Funktionen und Features der Vision Pro unterstützt. Nun kann man fragen, ob es überhaupt sinnvoll ist, einen Messenger auf einer Vision Pro laufen zu lassen, weil Telegram ist ja letztendlich ein Messenger. Und ob das Sinn ergibt, das wird sich dann zeigen. Aber ich fand dieses Video doch sehr ansprechend. Und was man da so gesehen hat, fand ich persönlich, sah schon sehr ordentlich aus. Mal schauen. Also ich finde es halt schon mal gut, dass eine Firma wirklich die ganzen Designrichtlinien ausnutzt und auch die ganzen Funktionen, die derzeit das SDK bietet, versucht unterzubringen oder auch die nativen Funktionen von Vision OS abzubilden in der App und jetzt nicht einfach nur eine Sache portiert. Weil da haben ja viele Leute Angst, dass einfach nur einfache Portierungen erfolgen und dass sich wenige Unternehmen Mühe geben, da wirklich das Ganze anzupassen. Siehe Netflix, die haben sich da ja auch relativ bedeckt gehalten und haben sich auch sehr kritisch mehr oder weniger zum Vision Pro geäußert. Und das sind ja schon mal positive Zeichen, dass sich immerhin Telegram Gedanken macht, das Ganze etwas mehr auszureizen.
Ja, wobei ich denke, dass gerade diese ganzen Video-Streaming-Dienste ein kleines Problem haben mit der Vision. Ne, wie heißt sie nochmal? Apple Vision.
Doch, Vision
genau,
Pro.
Apple. Ja, genau. Ja. Dass sie da ein kleines Problem mit haben, weil das Erlebnis da natürlich wieder, je nachdem, ja, wie, es wird nicht jeder eine Vision Pro haben, ja. Aber ich denke mal, das wird trotz dem des Angebots, was wir haben, mittlerweile im Bereich der Brillen, beziehungsweise halt VR-Lösungen, wird das mit eins der interessanteren Angebote sein, um auch Filme, Serien etc. halt zu konsumieren, was ja bisher nicht unbedingt jetzt so das Ding war mit VR-Brillen. Ich denke mal, das wird der Anteil wird da mit der Vision Pro ein bisschen höher gehen, was jetzt die Nutzung in dieser Art betrifft. Und ich weiß nicht, inwieweit das den Streaming-Diensten beziehungsweise ihren Lizenzgebern halt unbedingt jetzt so ein Herzensanliegen ist, dass das Nutzen auf VR-Systemen halt jetzt eventuell zunimmt. Ja. Das könnte so ein Bauchschmerzen vielleicht leicht auslösen. Klar sagt man sich nochmal vielleicht ein Abo mehr, was du verkauft hast. Aber ich denke, dass das eventuell da, wie gesagt, noch nicht mal so unbedingt jetzt gewünscht ist. Ja,
ja klar. Das mag sein, das mag sein. Aber gut, dennoch finde ich es gut, dass jetzt so einzelne Anbieter sagen, wir portieren nicht nur.
Wie gesagt, gerade im Hinblick auf Netflix oder andere
Streaming-Anbieter,
die da nicht so nativ mit ihren Lösungen unterwegs sind oder sich so viel Mühe geben. Wie gesagt, das könnte nochmal so ein Punkt sein. Muss man mal abwarten, wie es letztendlich wird und wie dann natürlich die Vision Pro überhaupt auch genutzt wird. Ja.
Mhm. Genau. Ja, schauen wir mal. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Da sind wir wieder indirekt beim Thema Backup. Da sind wir nämlich bei einem Schulträger in Koblenz oder generell im Großraum Koblenz. Alle angeschlossenen Schulen, die zu diesem Schulträger im Landkreis Koblenz gehören, sind teilweise davon betroffen. Dediziert waren zwei Gymnasien davon betroffen. Die hatten nämlich ein großes Datenproblem, eine große Datenpanne, kann man sagen. Berichtet hat der SWR, der Südwestrundfunk darüber. Der hat darüber berichtet, dass es Fehler in der Geräteverwaltung gegeben hat. Und das hat dazu geführt, dass die App, die flächendeckend benutzt worden ist, nämlich GoodNotes, vom Gerät gelöscht worden ist. Und mit der App auch alle erstellten Daten. Und es gab eine Menge Abiturienten, die das Ganze benutzt haben, um ihr Abitur vorzubereiten. Also eine Menge Notizen in dieser App hatten und die sind alle verschwunden. Von den 7500 iPads waren immerhin 485 betroffen von dieser Datenpanne. Und es gab eine Menge Schüler und Schülerinnen, die ausschließlich ihre Abiturvorbereitungen digital vorgenommen haben. Das ist ja relativ vorbildlich, kann man ja auch generell befürworten, dass man halt das Konzept der digitalen Abiturvorbereitung auch wirklich durchzieht. Letztendlich ist es aber so, dass aus Datenschutzgründen die iCloud-Backup-Optionen deaktiviert worden ist. Bedeutet, es gibt grundsätzlich kein Backup. Es gab aber eine Möglichkeit, die es bis jetzt immer noch gibt, wenn der Schulträger beantragt oder die Schulleitung beim zuständigen Schulverwaltungsamt, dass diese iCloud-Backup-Geschichte aktiviert wird. Das hätte man denn auch durchgeführt. Also wenn man es beantragt, hätte man diese iCloud-Backup-Funktion auch aktivieren können oder aktivieren lassen können. Und das wurde halt nicht gemacht. Jetzt kann man diesen Fall natürlich von ganz, ganz vielen Seiten beleuchten und man kann sagen, okay.
Ja, aber die Geräte werden doch zentral von der Schule verwaltet.
Richtig, das ist eine zentrale.
Da kannst du doch auch zentral von jedem Gerät Backups ziehen. Das muss ja nicht mal unbedingt über iCloud passieren, sondern über die, ach, wie nennt sich das mal, nicht ADM, wie heißt das?
Mobile Device mit MDM-Funktionen von verschiedenen MDM. Anbietern, ja.
Genau,
das hätte man,
kannst du das doch machen.
Das hätte man dann allerdings einrichten müssen, ne? Also man kann, man kann es, wie gesagt, von ganz vielen Seiten betrachten.
Ja, ja.
Man kann sagen, schlechte Backup-Strategie, das denke ich mal, damit macht man es sich relativ leicht mit dieser Aussage. Okay, das ist generell auch eine Sache, die ich unterschreiben kann. Man kann aber auch sagen, das ist vielleicht eine sehr gewagte These, der Schulträger hat den Schülerinnen und Schülern ein Werkzeug zur Verfügung gestellt. Mit diesem Werkzeug können sie Unterlagen erstellen, mit diesem Werkzeug können sie arbeiten. Und wie sie ihre Daten sichern, da müssen sie dann selbst für sorgen. Man hat ja auch die Möglichkeit, in GoodNotes Dateien zu exportieren etc. Dazu hätte aber eine gewisse, man hätte die Schüler dazu aufrufen müssen oder dazu einweisen müssen, wie sie für ihr eigenes Backup sorgen. Das ist vielleicht auch eine sehr gewagte These, aber wie gesagt, nur das Bereitstellen eines Werkzeuges, dazu ist nach meiner Meinung jetzt nicht unbedingt der Bereitsteller zu verpflichtet, auch für die Erzeugnisse oder für die Unterlagen für die Backups zu sorgen. Ja, kann man diskutieren über diesen Punkt.
Also ich als Schüler hätte mich von Anfang an gefragt, wie kann ich mir zumindest mal mit die Daten sichern?
Ja.
Weil ich könnte das Gerät auch, oder das Gerät könnte aus irgendeinem Grund defekt sein, ob es mir runterfällt. Wie gesagt, egal, ich könnte es verlieren, ich könnte es geklaut kriegen.
Ja, schlimmstenfalls brennt das Haus ab, wo das Ding drin liegt, etc.
Ja, aber wie gesagt, da hätte ich mir überlegt, wie kriege ich die Daten da auch raus.
Ja.
Aber was du auch sagen kannst, ist, nach wie vor ist es natürlich einfacher, die Daten einfach rauszukriegen, ja, aus einem MacBook oder auch aus einem Windows-Laptop oder was auch immer, als jetzt aus dem iPad. Kann man sich auch wieder fragen, inwieweit, ja, ist da auch Apple gefordert, das einfacher zu machen, ja, USB-Stick dran, ja, keine Ahnung, ja, Drag and Drop ja leider nicht, aber dass du die Daten da einfach auf deinen Stick ziehen kannst. Klar kannst du das auch am iPad machen, aber das ist halt nicht so einfach, als wenn du da, wie gesagt, dein MacBook hast.
Also GoodNotes hat ja Exportfunktionen und du kannst ja zum Beispiel bei GoodNotes auch externe Cloud-Dienste anbinden, Dropbox etc. pp.
Ja, das ist halt die Frage wieder, inwieweit ist das dann halt von deiner Schule aus erlaubt? Ja.
Wie weit ist das erlaubt und wie weit ist das freigegeben und nicht eingeschränkt worden?
Genau.
Das ist korrekt. Aber sicherlich wäre es die einfachste Möglichkeit gewesen, sie hätten diese iCloud-Geschichte einfach aktiviert gelassen, flächendeckend. Das widerspricht natürlich gegen die Datenschutzrichtlinien. Das war halt auch die Begründung, warum es nicht aktiviert ist. Bloß, dann müssen sie versuchen, eine datenschutzkonforme Backup-Lösung herzustellen. Mhm. Oder müssen die Schülerinnen und Schüler darauf aufmerksam machen, Leute, ihr könnt ja darauf arbeiten, bloß wir haben keine Backups, sorgt für eure eigene Lösung und wir geben euch folgende Möglichkeiten oder wir geben euch folgende Informationen oder Tipps, wie ihr das machen könnt. Das ist aber wahrscheinlich auch nicht passiert. Und man kann ja nicht davon ausgehen, dass sich alle Schülerinnen und Schüler damit beschäftigen und sich über Backup-Strategien Gedanken machen. Jeder ist da anders aufgestellt, jeder ist anders technisch interessiert. Und da hätte es einfach im Vorfeld auf verschiedene Art und verschiedene Wege Informationen geben müssen. Oder man hätte sagen müssen, macht euch keine Sorgen, wir backuppen das für euch. Oder wie gesagt, wie ich es eben schon sagte, man hätte dafür sorgen müssen, dass die Schüler mit einer gewissen Information ausgestattet werden. Sorgt für euer eigenes Backup. Es gibt verschiedene Wege und Möglichkeiten. Ja. Aber gut. Ich hoffe, der Schulträger oder das Schulverwaltungsamt hat daraus gelernt und macht sich über Backup-Strategien Gedanken. Oder gibt die Verantwortung allem, halt in die Hände der Schülerinnen und Schüler, dass die halt für ihre Backups verantwortlich sind.
Ich hoffe nicht, dass sie den Kopf in den Sand stecken und sagen, sorry, uns sind da die Hände gebunden, wir können da nichts machen.
Ja.
Weil das wäre ja auch noch eine Möglichkeit.
Ja, ich meine, man kann es jetzt vielleicht ist es auch ein bisschen kurz gedacht, man kann es natürlich auch in die analoge Welt runterbrechen. Das ist genauso, wenn jetzt Papier oder ein Block und ein Zettel ausgegeben werden und die Schule ist dafür verantwortlich, was mit den erstellten analogen Materialien passiert. Da, für die Sicherheit ist ja dementsprechend die Schule auch nicht zuständig. Das kann man jetzt in die analoge Welt herunterbrechen oder da jetzt einen Vergleich ziehen. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen hinkt, aber ist ja das Gleiche. Bloß dann muss der Schüler darüber informiert werden, es gibt keine Backups. Also wenn man das jetzt in die digitale Welt überträgt. Und die Verantwortung liegt bei euch. Und dann ist es ja auch okay. Aber ich denke mal, das hat nicht stattgefunden, diese Information. Die Schüler haben fleißig da rein notiert und haben fleißig mitgeschrieben in digitaler Form und sind halt davon ausgegangen, ja, das ist alles safe. Naja. Aber sicher ist, dass halt nichts sicher ist.
Ja, das Problem ist halt, dass die Geräte halt zentral verwaltet werden.
Ja.
Und es da halt immer die Frage ist, was kann ich überhaupt selbst an diesem Gerät noch machen?
Genau. Und was ja im Prinzip eine gute Idee ist, eine zentrale Verwaltung vorzunehmen. Das geht ja eigentlich auch gar nicht anders. Man muss da ja in gewisser Art und Weise ein Mobile Device Management vornehmen. Bloß man muss es ganz klug einsetzen und ganz klug verwalten und dementsprechend auch Dinge mit einbeziehen in dieser Strategie. Mhm. Und man weiß halt ja auch nicht exakt, wie limitiert die Geräte waren. Das kann ich ja auch nicht sagen. Ja. Die Informationen, die haben wir halt leider nicht. Mhm. Naja, okay. Zum Glück sind es nur 485 betroffene Geräte.
Das ist schon einer zu viel, ja.
Das sind schon 486 zu viel, so ungefähr. Ja, das ist schon
genau,
richtig.
Genau, ja. Ne?
Und ich hoffe, dass bei diesen 485 Geräten die meisten Schüler dabei waren, die noch zusätzlich eine analoge Aufzeichnung hatten. Ich hoffe nicht, dass alle auf rein digitale Vorbereitungsmaßnahmen gesetzt haben. Schauen wir mal. Tja, gut. Schöne neue Welt.
So ungefähr, ja.
Okay.
Aber apropos schöne neue Welt.
Lass uns über unseren Werbepartner sprechen, ne?
Zum Beispiel, ja.
Ja, und ich freue mich ganz besonders, dass heute mal wieder die Firma Roborock dabei ist, weil diese Produkte, die ich bisher eingesetzt habe, sind es zwei Geräte, aber das Gerät, was ich am längsten im Einsatz habe und immer noch täglich benutze oder, benutzen tue ich ihn nicht, ich lasse ihn hier seine Arbeit machen, weil ich arbeite ja nicht direkt mit ihm zusammen, aber ich habe im Einsatz seit mehreren Monaten, seit unserer letzten Zusammenarbeit quasi, den S8 Pro Ultra und das ist wirklich ein Staubsaugerroboter, den ich wirklich lieben und schätzen gelernt habe. Das nur nochmal so als Disclaimer. Und jetzt habe ich mal keinen Staubsaugerroboter, den ich ja vorstellen möchte, sondern ein Gerät, mit dem man ihm direkt zusammenarbeiten muss, damit er seine vollkommene Funktion auch entfalten kann. Und das ist ein Nass-Trockensauger aus dem Hause Roborock. Und das ist ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Diet Pro Combo. Und ich möchte jetzt im heutigen Spot jetzt nicht unbedingt explizit auf meine ganzen Erfahrungswerte eingehen, sondern ich möchte das so ein bisschen trennen. Heute möchte ich mal so die groben Leistungsdaten vorstellen oder so das grobe Feature-Set. Und im zweiten Spot sprechen wir dann ein wenig über meine Erfahrungswerte. Und ich habe das Ding jetzt wirklich lange im Einsatz und ich habe lange genug Zeit gehabt, mich damit auseinanderzusetzen. Das finde ich auch an Roborock so charmant. Die haben gesagt, hier, teste das Gerät und wenn du es gut findest, dann machen wir daraus eine kleine Werbekampagne, dann machen wir daraus einen kleinen Werbespot. Aber wenn du damit nicht zufrieden bist, dann lassen wir das lieber, weil wir möchten, dass du davon, dass du daraus aus Überzeugung sprichst von dem Gerät und nicht, dass hier irgendwie nur so ein Werbespot runtergeleiert wird, sondern du sollst mit dem Produkt auch wirklich zufrieden sein. Und es ist daraus eine kleine Kampagne entstanden. Das sagt natürlich auch schon aus, dass ich mit dem Gerät vollkommen zufrieden bin oder meine Bedürfnisse wurden damit vollkommen befriedigt. Und fangen wir mal mit dem Wichtigsten an. Das Ding hat eine Saugleistung von 17.000 Pascal. Das ist schon mal sehr, sehr ordentlich. Wir haben eine Selbstreinigungs- und Trocken Trocknungsfunktion, was auch ganz wichtig ist, weil es ist ja sehr sinnvoll, dass auch die Reinigungsbürsten, die sich im Staubsauger oder im Reinigungskopf befinden, auch getrocknet werden, weil wenn das Zeug nicht ordnungsgemäß getrocknet wird, die Reinigungsrollen, dann fängt das dann irgendwann an zu müffeln, an zu stinken, an zu schimmeln und da entstehen dann halt Bakterien. Das möchte man natürlich alles nicht und man möchte ein hygienisch einwandfreies Produkt haben und deswegen ist diese Trocknungsfunktion ganz wichtig und die Trocknungsfunktion, die ziehen sich ja auch bei vielen Staubsaugerrobotern von Roborock durch und das ist auch nach meiner Meinung eine ganz, ganz wichtige Funktion. Und das Ganze wird dann bei dem Pro Combo, bei dem Dürt Pro Combo wird es auf eine Reinigungsstation gestellt und da werden dann die Rollen gereinigt und getrocknet. Ganz wichtig anzumerken, es ist nicht nur eine profane Standard-Rollenreinigung. Um auch die optimale Reinigung zu erzielen, hat man hier bidirektionale wechselseitige Reinigungsfunktionen eingebaut. Das gewährleistet, dass die Rollen zu 99,9% auch 100 gereinigt sind. Das ist die eigene Angabe von Roborock. Man könnte jetzt auch sagen, die Rollen werden gegen den Strich gebürstet, mal so volksmundtechnisch ausgedrückt. Aber sie haben es halt etwas schöner ausgedrückt mit dieser bidirektionalen wechselseitige Reinigungsfunktion. So kann man es natürlich auch ausdrücken. Dann hat dieser Sauger natürlich auch einen Frischwassertank, weil, wie ich eben schon sagte, das ist ein Nass-Trockensauger, muss man ja irgendwo das Frischwasser herbekommen und der Frischwassertank hat 900 Milliliter Frischwasser, also knapp ein Liter. Es gibt natürlich auch einen Abwassertank, der ist 770 Milliliter groß. Oder das Volumen, das Fassungsvolumen ist 770 Milliliter groß. Die Saugzeit beträgt 43 Minuten. Das ist schon ordentlich. 43 Minuten am Stück nass oder trocken saugen, das braucht schon ein wenig Ausdauer, wenn man es ernst meint. Und das sagt natürlich auch Akkulaufzeit, das Ding ist nicht kabelgebunden. Das ermöglicht natürlich optimale Flexibilität. Auch in den Räumen, wo man vielleicht nicht so viele Steckdosen hat oder vielleicht gar keine Steckdosen hat. Ich habe ihn nämlich neulich in meiner gefliesten Garage eingesetzt, wo die Steckdose sehr weit weg ist und dank dieser Akkufunktion konnte ich auch in meiner Garage einen Nass-Trockensauger verwenden. Dann haben wir einen sehr, sehr flexiblen Reinigungskopf. Da greife ich schon ein wenig voraus. Dieser flexible Reinigungskopf ermöglicht ein butterweiches Handling. Also er kann um die kleinsten Hindernisse wunderbar drumherum rangieren oder man kann diesen Reinigungskopf wunderbar drumherum rangieren. Das ist sehr, sehr simpel gemacht und sehr, sehr gut umgesetzt. Also im Handling ist das Ding hervorragend. Dann eine wichtige Funktion, die man nicht unterschätzen darf, dass der Staubsauger ist selbststehend. Das bedeutet, man bringt ihn dann in eine vertikale Position, dann rastet es ein und er bleibt selbst auf seinem Reinigungskopf stehen. Und das ist enorm praktisch. Man muss ihn jetzt nicht irgendwo an der Wand abstellen oder sonst wo anlehnen, sondern man kann ihn mitten im Raum stehen, wenn man jetzt mal kurz was anderes machen muss oder es klingelt an der Tür oder man hat ein Telefonat etc., dann kann man das Ding selbst, dann steht das Ding halt komplett selbst. Und das habe ich sehr schätzen gelernt, weil ich hatte mal einen Staubsauger, der konnte das nämlich nicht. Den habe ich dann an die Wand gelehnt und der hatte oben ja so einen kleinen Gummigriff. Und der ist dann irgendwie umgefallen und dieser Gummigriff hat dann eine Schleifspur an meiner Raufasertapete hinterlassen. Und das sah dann nicht so schön aus. Ende vom Lied war, dass ich dann diese kleine Wand neu tapeziert habe. Somit ist diese Selbststehfunktion für mich eine sehr schöne Geschichte. So, dann haben wir ein Rollendesign, was bis auf 1 Millimeter an die Wand- oder Bodenkante herankommt. Und das ist schon sehr beeindruckend, dass man wirklich fast nahtlos an die Wände herankommt und wirklich sehr, sehr intensiv und sehr, sehr gut reinigen kann. Und man hat also keine toten Punkte, keine toten Winkel, die man jetzt nicht erreicht. Also diese Millimeter oder diese 1-Millimeter-Geschichte ist wirklich hervorragend gelöst, was im Vergleich nicht alle Marktbegleiter schaffen. So, dann haben wir natürlich noch eine ganze Menge anderer Funktionen. Das Ding hat auch eine App. Natürlich hat heute alles eine App. Jede Pfeffermühle hat heute eine App. Aber bei diesem Staubsauger ist es schon sehr wichtig, denke ich, dass man eine App hat. Man hat da also eine Unterstützungsfunktion. Wann muss ich das Ding mal in den Reinigungsmodus setzen, etc. Diese App ist wirklich sehr, sehr sinnvoll in meinen Augen und erleichtert das Management von dem ganzen Gerät doch eindeutig. Auf diese App-Geschichte gehe ich dann in den zweiten Spot nochmal etwas genauer drauf ein. Das zählt für mich auch so ein bisschen zu diesem Erfahrungsbericht, den ich dann, wie gesagt, in der nächsten Woche nochmal etwas oder wo ich dann, wie gesagt, in der nächsten Woche drauf eingehen werde. Das so diese grundsätzlichen Funktionen. Und wie gesagt, ich nehme das jetzt vorweg, ich bin mit dem Gerät bisher sehr, sehr zufrieden und das zu einem Gesamtpreis, wo ich sagen kann, super. Und wo wir gerade beim Thema Preise sind, das passt natürlich sehr, sehr gut. Wir befinden uns ja mitten in der Black Week und die Black Week, naja, die wird ja von einigen Anbietern etwas inflationär verwendet und viele, was ich auch in der Vergangenheit gemerkt habe, viele Anbieter oder viele Leute, die an dieser Black Week Aktion teilnehmen oder viele Unternehmen, die an dieser Black Week Aktion teilnehmen, die erhöhen dann so kurz davor oder so ein paar Wochen davor so leicht die Preise, damit die Preisreduzierung bei den Black Week Preisen umso besser aussieht. Solche Spielchen macht Roborock nicht. Sie geben auch vernünftige und ordentliche Rabatte. Das kann man immer wieder sehen, wenn man auf den Amazon-Shop klickt von Roborock. Wir verlinken natürlich den Roborock-Shop in den Shownotes, wo man eine Komplettübersicht hat von allen Geräten und wo man auch sieht, wie die Produkte oder wie stark die Produkte reduziert sind. Ich möchte natürlich zwei Produkte mal hervorheben. Das ist einmal das Produkt, was ich eben kurz besprochen habe. Das ist der Dürt Pro Combo. Der ist derzeit 21% reduziert. Und dann das Produkt, was im Moment nach meiner Meinung am stärksten reduziert ist, wenn ich mal so die Übersicht angeschaut habe, das ist der S8 Pro Ultra. Der ist sage und schreibe 26% reduziert. Da sind wir gerade bei 1111 Euro. Der Normalpreis ist 1499 Euro. Und das ist wirklich eine hervorragende Ersparnis, wenn man bedenkt, dass das gerade das Spitzenmodell ist im Staubsauger. Oder im Roboterbereich von Roborock ist das eine wahnsinnige Preisreduzierung. Gut, das nur der kurze Hinweis auf die Black Week Aktionen von Roborock. Tja, gut, ich denke, so die grundsätzlichen Features haben wir besprochen. Auf den Erfahrungsbericht gehen wir dann in der nächsten Woche ein. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, herzlichen Dank für die entspannte und freundliche Unterstützung bei Roborock.
Da kann ich mich nur anschließen.
Gut, wunderbar. Dann lass uns mal weitermachen mit den paar Themen, die wir hier noch so haben. So, wo sind wir denn? Habe ich jetzt hier irgendein Thema rausgelöscht? Nein, ein Thema, was gestern gekommen ist. RCS
kommt. Das hatte ich vorhin gemeint mit die Hölle friert zu.
Ja. Genau. Und da hast du ja irgendwo recht, die Hölle friert zu. Es gibt RCS-Support für iPhones.
Ja, es wurde angekündigt für nächstes Jahr.
Für nächstes Jahr, oder? Sagen wir genau.
Sagen wir mal so, wir warten mal ab, wann es dann wirklich kommt. Ja, ob es im Laufe des nächsten Jahres kommt oder aber mit der nächsten iOS-Version dann. Mal abwarten. Aber es ist angekündigt, es kommt. Allerdings ja auch wieder in der Art und Weise, dass es die Standardimplementierung von RCS sein wird. Und zwar ohne die Plugins oder die Erweiterung, an denen ja Google zum Beispiel auch gearbeitet hat, in Bezug auf zum Beispiel Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Da gibt es ja Erweiterungen von Google für Android, die RCS dann, wie gesagt, Ende-zu-Ende verschlüsseln. Das wird Apple nicht machen. Die arbeiten an der Standardimplementierung von RCS, was natürlich auch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung ist. Wir hatten in der Vergangenheit auch schon mal drüber spekuliert. Bis jetzt gab es ja immer die Absage von Apple, ja, dass sie es nicht machen. Jetzt haben sie es angekündigt. Ich denke mal auch, ja, gerade in Anbetracht auf die Regelungen, die ja in Europa jetzt an den Start gehen, um da ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen, beziehungsweise da halt eine Argumentationsgrundlage zu haben, wenn es zu Diskussionen kommt.
Genau.
Mit der EU, beziehungsweise mit den Regularien da. Aber nichtsdestotrotz, ja, für alle ein Win-Win. Das definitiv, weil, wie gesagt, die Android-Welt wird oder Google wird auf RCS setzen, beziehungsweise hat es ja schon implementiert. Damit wird da auf jeden Fall auch die Kompatibilität weiter gewahrt, beziehungsweise man kommt halt auch weg von diesem popligen MMS-Versand, ja, und diesen ganzen Krampf, den es da auf SMS-Seite gab, ja, das will man ja alles nicht haben. RCS ist da der modernere Ansatz. Wird ja auch von sehr vielen unterstützt, also gerade Google auf der Android-Seite, aber auch von den ganzen Netzbetreibern. Von daher, es war Zeit.
Klar.
Schade, dass halt da auch wieder Druck von der Gesetzgebungsseite her da sein musste. Ja, ich denke mal, das wird mit ein Grund gewesen sein, warum Apple das jetzt angekündigt hat. Ich finde es richtig, dass Apple da den Standard umsetzt, nicht auf diese proprietären Lösungen, die halt Google jetzt aktuell anbietet. So wie ich es verstanden habe, ist Apple ja schon sowieso länger mit an Bord bei RCS, also in diesem Gremium, was ja den Standard ja auch entwickelt hat. Und deren Ansatz war, dass Apple ja die ganze Zeit gesagt hat, wir müssen in den Standard halt auch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung reinkriegen.
Ja, genau.
Und das auch mit, wie gesagt, so ein Knackpunkt war, warum Apple bis jetzt gezögert hat, das halt umzusetzen. Mal gespannt, wann dieses Gremium sich auf eine Verschlüsselung, auf eine standardmäßige Verschlüsselung halt einigen kann.
Ja.
Muss man mal abwarten. Man würde es sich wünschen.
Das, was ich gelesen habe, will Apple auch mit an der Weiterentwicklung von RCS arbeiten. Und das erste Ziel oder eines der ersten Ziele soll sein, dass auch eine Verschlüsselung implementiert werden soll in dem ganzen Standard. Ja.
Was ja viele Blogger beziehungsweise durch die Presse getrieben wurde, gerade in den Staaten, ist jetzt, dass das mit Grün und Blau wegfällt.
Das weiß man ja noch nicht, weil man weiß also nicht,
ich habe jetzt gestern gelesen, ich glaube bei John Gruber war es auf der Seite, der hatte da nochmal ein Vögelchen bei Apple gefragt und die haben ihm bestätigt, dass das nicht der Fall sein wird.
Ja, aber es kann ja sein, dass es eine weitere Farbe geben wird. Zu Blau hinzu kommt jetzt vielleicht Gelb oder Rot. Na, Rot nicht, aber vielleicht eine andere Farbe.
Es soll einfach bei den zwei Standardfarben bleiben.
Okay.
Dass du einfach siehst, das eine ist halt iMessage, das andere nicht.
Also Blau und Grün.
Genau. Das wird weiterhin so der Fall sein. Also du kriegst eine RCS-Message aus irgendeinem Android von einem anderen Gerät, was halt nicht iOS ist, und dann hat es entsprechend die andere Farbe. Macht meiner Meinung nach auch nach wie vor Sinn.
Ja.
Es ist eben nicht iMessage und es ist nicht verschlüsselt. Also da hast du auf jeden Fall da auch schon mal optisch den Hinweis.
Genau. Das ist ja anzumerken, ist ja nur auch noch, dass iMessage weiterhin natürlich als Standard bleibt. SMS wird auch bleiben und zusätzlich kommt RCS als Standard dazu. Hat man also diese drei großen Standards. Genau.
Genau. Wenn man von iOS zu iOS schreibt, automatisch iMessage.
Genau.
Ja, und dann natürlich auch verschlüsselt.
Ja.
Und du schreibst aus iOS raus, beziehungsweise aus iMessage halt zu einem, mein Gott, nach wie vor SMS, beziehungsweise RCS-Client, und dann hast du halt die.
Ja, grundsätzlich ein guter Schritt und auch ein wichtiger Schritt, und ich gehe schon davon aus, wie du es richtig gesagt hast, der Druck, der ja nicht nur von der EU kam, sondern Google und Samsung, die beiden haben ja auch mächtig Druck ausgeübt. Und ich glaube,
das geht Apple so am Arsch vorbei.
Naja, aber ich glaube, Google waren auch diejenigen, die bei der EU angeklingelt haben und mal gesagt haben,
das ist eine andere Sache.
Schau mal.
Ja. Genau.
Ja klar, genau. Was Samsung und Google macht, das ist denen relativ egal. Das ist schon korrekt, weil wir erinnern uns, ich glaube, das war vor gut einem Jahr, da war ja Tim Cook mal im Interview und da ging es auch um RCS. Und da ging es sinngemäß darum, naja, dann kauf doch deiner Oma, die du nicht übers iPhone vernünftig erreichen kannst, einfach ein iPhone. Das war das Statement von Tim Cook. Und jetzt, ein Jahr später, hören wir, dass RCS nächstes Jahr kommen wird. Nächstes Jahr ist natürlich lang, das kann auch Ende des Jahres sein, ganz klar.
Wie gesagt, vielleicht könnte es auch die nächste iOS-Version erst sein.
Ja. Davon gehe ich eigentlich aus, dass es in 18 kommen wird. Das ist meine Meinung. Und vielleicht hat Apple dann ja auch schon so viel Einfluss auf diesen RCS-Standard, dass wir dann verschlüsselungstechnisch was sehen werden. Das ist aber nur eine ganz vage These, die ich jetzt mal raushaue.
Die Frage ist halt, welche Umstellung würde das für die Carrier bedeuten, also für die Netzbetreiber?
Ja.
Wie weit kannst du die da halt, oder wie einfach kannst du die halt abholen?
Mhm.
Wenn es wirklich nur irgendwo ein Software-Update ist, ja, denke ich mal eher weniger das Problem. Dann musst du es denen halt nur schmackhaft machen, dass sie dieses Software-Update durchführen.
Ja.
Weil die Frage ist ja auch da wieder, inwieweit trauen sich halt die Netzbetreiber da was zu machen, weil der Druck ist natürlich aus den unterschiedlichsten Regierungen halt da,
ja,
das möglichst offen zu halten, mhm, um halt nicht in das Problem der Verschlüsselung reinzulaufen und dann nicht auf ja, ermittlungstechnisch relevante Informationen halt nicht zugreifen zu können. Das ist ja so eine Diskussion, die schon seit Jahren immer wieder am Brodeln ist, mal mehr oder weniger laut diskutiert wird und nach wie vor immer noch aktuell ist. Ja, sie ist noch nirgends gestorben. Es kommt mal irgendwo eine neue Idee und eine neue Gesetzgebung, die angestoßen wird, die dann vielleicht so oder gar nicht zum Tragen kommt. Aber es wird nach wie vor diskutiert. Und da ist halt immer die Frage, wie will sich da halt ein Netzbetreiber positionieren? Wie sieht er sich in der Lage, beziehungsweise wie sieht er sich in der Lage, beziehungsweise wie steht er auch generell zu dem Thema?
Ja.
Möchte er sich diesen Schuh ja anziehen? Das ist ja immer so ein Ding, ja. Von daher, die Unterstützung muss natürlich auch von deren Seite aus kommen, ja, damit die überhaupt, oder damit die verschlüsselten Daten ja dann auch durchs Netz gehen können. Und natürlich die Frage, ja, was sagt Google dazu, ja, beziehungsweise dann Samsung, was sagen andere dazu, die an ihren eigenen Implementierungen arbeiten für Systeme, die nicht unbedingt auf Google Android, beziehungsweise generell auf Android laufen. Da muss man mal gucken, was da ist, aber ich denke mal, dadurch, dass ja Google sich ja auch schon zu Verschlüsselungen geäußert hat, beziehungsweise daran ja arbeitet, dem ganzen Thema ja auch immer aufgeschlossener gegenüber ist und da auch schon viel getan hat in dem Bereich, ja, genauso Facebook, alle WhatsApp zum Beispiel, alle Meta, Facebook, WhatsApp, die in dem Bereich ja auch schon aktiv geworden sind, beziehungsweise auch gerade Telegram, Signal, ja, für da muss man ja auch mal gucken, was das für die bedeutet, ja. Gerade diese ganze Diskussion mit der Interoperabilität. Stimmt das?
Plattformübergreifende Kompatibilität, genau, würde ich sagen, genau.
So, genau, ist einfacher.
Ja.
da muss man auch mal abwarten, was da noch ist, weil es sollte ja eigentlich generell möglich sein, von jedem Messenger zu schreiben.
Naja.
Ja, muss man mal gucken, wie das oder was das halt für die einzelnen Dienste in Zukunft bedeutet. Aber klar, Apple wird da versuchen, ja, RCS auf jeden Fall dazu zu bringen.
Mhm.
Ich denke, es wird ein längerer Prozess.
Ja.
Also bis zur Implementierung oder bis zur Integration von RCS in iOS sind wir, glaube ich, noch nicht so weit, dass RCS als Standard End-to-End-Verschlüsselung hat. Selbst wenn RCS das implementieren sollte oder mit in ihre Spezifikation aufnimmt, ist halt die Frage, inwieweit oder wer wird es wann, wie, in welchem Umfang unterstützen können.
Mhm.
Weil es ist ja nicht nur Apple, die dann im Boot sitzen und das ja dann für sich machen, sondern du hast ja das, oder nicht das Problem, aber die Herausforderung, ja, die Netzbetreiber und wie gesagt, um dann die ganzen anderen Gerätehersteller halt noch mit ins Boot zu holen, ja.
Mhm. Ja, aber grundsätzlich ein absolut guter Schritt. Und auch die Ankündigung, dass sie mit weiterentwickeln wollen, ist, denke ich, ein sehr positiver Schritt. Und man sieht es ja auch im Bereich der kabellosen Lademöglichkeiten, das Apple ja mitentwickelt. Der QI2-Standard ist ja maßgeblich auch auf Apples Mist gewachsen, in Anführungsstrichen, oder Misthaufen gewachsen, wenn man hier von Misthaufen sprechen kann. Den haben sie ja auch mitgeprägt, den QI2-Standard. Also Apple prägt ja und arbeitet gerne an Standards mit und das ist ja auch recht gut so.
Sind sie noch im Bluetooth-Gremium? Ich glaube ja, ne?
Da sind sie auch noch mit drin, ja.
USB klar. Sowieso, dann Wi-Fi, mein Gott, da musst du mal gucken, wie lange WLAN bzw. Wi-Fi jetzt schon zurückgeht. Die waren ja auch mit die Ersten, die in ihren Geräten halt Wi-Fi verbaut hatten, beziehungsweise da ja auch mit an den Standards damals gelegt haben. Die sind eigentlich überall da, wo es für sie natürlich auch interessant ist, beziehungsweise, ja doch für sie interessant ist, halt auch mit irgendwo an Bord, ja.
Ja.
Aber nicht nur Apple, ja, da sitzen
alle
anderen Großen sitzen da im Prinzip ja auch mit drin.
Ja, aber wenn man bedenkt, wie Apple oder wie früh Apple USB implementiert hat in Geräten, der iMac war der erste Personal Computer, der USB eingesetzt hat und welche Vorreiterrolle sie bei verschiedenen Standards eingenommen haben, ist ja schon
USB, FireWire.
FireWire war signifikant in der Apple-Welt zu Hause. Das ist
was sich beim PC war. Zum Beispiel nie so durchgesetzt hat.
Nein.
Im Gegensatz zu jetzt Thunderbolt.
Ja, aber nicht
da
so
auch wieder
stark.
Dank Intel.
Dank Intel, ja, aber, ganz klar, aber auch nicht so stark wie in der Apple-Welt logischerweise. Ne?
Nee, das nein, aber gerade in höherpreisigen oder in gut ausgestatteten Mainboards hast du auch sehr oft mittlerweile
Thunderbolt.
Beziehungsweise hast du standardmäßig Thunderbolt mit drin.
Ja.
Wie gesagt, dass das jetzt in günstigen und 0815 Mainboards oder so
oder
Chipsätzen nicht drin ist, okay. Da geht ja auch viel über den Preis und Thunderbolt kriegst du halt nun mal nicht geschenkt. Ja.
Ja.
Aber wie gesagt, gerade auch da Thunderbolt jetzt nicht unbedingt jetzt auch in der Vielfalt oder mit den 1000 Anschlüssen, die man sich wünscht, weil dann auch nicht jeder USB-C-Stecker dann Thunderbolt ist unbedingt, ja,
genau.
Der irgendwo rausgeführt wird, sondern da ist es eine von gefühlt 20 Stück an einem Mainboard, hast du einen Thunderbolt. Aber das ist halt auch immer die Frage des Chipsatzes, der Lanes, die du dann auch zur Verfügung hast. Ja, aber immerhin.
Und wenn ich mir nochmal einen PC kaufen müsste oder einen Laptop kaufen müsste, also einen Windows-Laptop, dann würde ich darauf achten, dass das Ding auf jeden Fall Thunderbolt unterstützt, weil ich sehr viele Thunderbolt-SSDs im Einsatz habe und die könnte ich dann halt nicht am normalen USB 4 benutzen.
Ja, da ist halt nur wieder die Frage, was sagen die Windows-Treiber dazu, beziehungsweise der Hersteller, ja.
Naja, wenn Thunderbolt prinzipiell vom Betriebssystem unterstützt wird, dann werden auch die Festplatten unterstützt. Jedenfalls die Erfahrung habe ich gemacht.
Aber Thunderbolt hast du ja nicht nur Festplatten.
Nein, natürlich, genau. Aber das ist ja mein Hauptanwendungsgebiet. Ja, ja. Ich bin ja so ein kleines Storage-Monster. Und von daher ist es für mich sehr, sehr wichtig, dass ich da, wenn ich jetzt mit Windows arbeiten müsste oder parallel und damit unterwegs wäre, dann müsste das Ding Thunderbolt haben. Aber Gott bewahre, ich muss ja nicht in die Windows-Welt.
Warum Windows? Ne?
Ja, warum Windows? Dass immer mehr Firmen steigen, ja. Im Moment habe ich das Gefühl, dass immer mehr Firmen auf Apple umsteigen. Gerade auch aufgrund der Silicon-Architektur habe ich das jetzt ganz stark wahrgenommen. Und
was man so gelesen hat, ist ja eigentlich, dass es jetzt wieder ein bisschen eingeschlafen ist.
Das ist vielleicht nur mein persönlicher Blick, den ich im Moment habe. Aber umso
besser für dich.
Gerade so ein bisschen in der medizinischen Welt wieder unterwegs und gerade in der Diagnostik, gerade in der neurologischen Diagnostik wird jetzt sehr, sehr, sehr viel auf die M3-Chips gesetzt oder da wird jetzt gerade ganz massiv auf die M3-MacBooks oder M3-Macs MacBook Pros umgestellt. Gerade im Großbereich MRT etc. pp. Da kriege ich jetzt ganz stark mit, dass da ein ganz großer Seitenwechsel in Richtung macOS oder speziell, den geht es nicht um macOS, den geht es um die Power des M3 Max Chips. Man bekommt
ja,
also natürlich.
Wenn die Software dann für macOS verfügbar ist, ist ja alles okay.
Ja, gut, die Bildauswertung oder die Bildauswertung, das kannst du ja teilweise auch mit proprietären, mit nicht proprietären Programmen machen. Da kommt es dann ja teilweise auch auf die Leistung des Prozessors an, weil die generelle Steuerungsanbindung von einem MRT wird ja natürlich zum größten Teil noch mit Windows-Software realisiert. Aber es geht dann teilweise auch um die Diagnostik, um die Auswertung, um auf die Modellierung und so weiter. Und da wird jetzt im Moment verstärkt auf M3 Max-Geräte gesetzt. Ist ja natürlich auch praktisch, weil du bekommst eine Workstation in einem kompakten, zusammenklappbaren Gerät und musst dir unter den Tisch nicht irgendwelche High-End Intel-Workstations
ja, wobei, packen. Wobei ich weiß von meiner Frau, die hat ja auch, oder wir nutzen ja generell auch sie mittlerweile beruflich ja macOS.
Ja.
Schon seit Jahren. Und damals hatten wir nämlich auch die Problematik, dass wenn sie von ihren Patienten beziehungsweise von den Arztpraxen dann Bindmaterial zur Verfügung gestellt bekommen hat, gerade solche Scans, das sind ja keine JPEGs oder so. Ja, da brauchst du, das ist ja wieder ein spezielles Fileformat, da brauchst du zumindest mal den Viewer dafür. Wenn du
genau, schon ja.
nicht in die Software investieren willst, brauchst du zumindest mal einen Viewer, der es darstellen kann. Und da waren wir oder da mussten wir uns schon mal einen Abend mit beschäftigen, beziehungsweise halt die entsprechende Software dann halt finden und installieren. Aber da gibt's für Mac. Also für OS 10 gibt's
einige
Softwarelösungen.
Ja.
Nicht alles kostenlos.
Nee.
Oder sagen wir mal, je nachdem, was du halt auch bereit bist zu investieren. Aber es gibt auch Viewer und auch zumindest mal Demo-Versionen, die du halt gewisse Zeit dann mal benutzen kannst.
Mhm.
Und da gibt's auf jeden Fall was. Ja.
Also da merke ich ganz verstärkte Aktivitäten in dem Bereich, zumindest in dem Bereich, wo ich einen Einblick habe. Ich kann jetzt halt quasi nur für die Uni Göttingen sprechen, wo quasi ganz verstärkt jetzt im Diagnostikbereich auf diese M3 Max gesetzt wird.
Mhm.
Ist ja auch gut. Kann man ja auch nicht.
Interessant, ja.
Kann man ja auch nicht in Frage stellen, das Ganze. Gut. So, dann haben wir noch ein ganz interessantes Thema, was ich.
Haben wir noch?
Ja, finde ich, dass es ganz interessant ist, weil je länger ich darüber nachdenke, je kurioser finde ich das und je mehr Fragen habe ich im Kopf. Weil es gibt einen Apple-Kunden aus Großbritannien, der bei Apple ein iPhone 15 Pro Max bestellt hat. Wohl bemerkt, direkt bei Apple. Und das wirft ja bei mir ganz, ganz viele Fragezeichen auf. Noch mehr, als wenn er das Ganze bei einem Drittanbieter bestellt hätte. Weil er hat nämlich kein iPhone 15 Pro Max bekommen. Er hat einen Klon bekommen, einen Android-Klon, was im Endeffekt optisch sehr nah an das Pro Max herankommt und auch die Oberfläche sah sehr gut aus, aber es war halt nur eine Kopie und es war halt kein 15 Pro Max, es war ein Plagiat, ein Nachbau. Und die erste Frage ist natürlich, die ich habe, wie kann das passieren? Weil es kam direkt von Apple. Dass jetzt irgendwo Prozesse bei anderen Firmen passieren, wie, sag ich jetzt mal, Amazon, was weiß ich, etc., dass da irgendwelche Sachen eingeschleust werden in der Logistik oder Geräte manipuliert werden, das halte ich eher für wahrscheinlich als direkt bei Apple. Das kann ja letztendlich nur direkt in der Produktion stattgefunden haben, wo die Geräte verpackt werden oder wo sie logistisch abgefertigt werden, diese Geräte. Das ist sehr, sehr, sehr kurios. Also für mich gibt es da keine eindeutigen Antworten. Für mich gibt es da im Moment mehr Fragen als Antworten.
Also die erste Frage, die ich als Journalist hätte, ist, wie vertrauenswürdig ist diese Quelle?
Das ist ein Nutzer.
Das wäre so die erste Frage. Aber
das
wenn
ist
du davon
ein Nutzer
ausgehst,
auf Reddit, der sich da quasi, das heißt ja nichts, Reddit kann seriös
deswegen,
und kann auch unseriös
vertrauenswürdig
sein.
Vertrauenswürdig ist die Quelle. Aber selbst wenn du sagst, die Quelle ist vertrauenswürdig, ist halt die Frage, in welchem Teil der Lieferkette ist es halt passiert? Ist es schon ganz am Anfang passiert oder erst ganz am Schluss? Oder in welchem Schritt zwischendrin? Das ist halt die Frage, ja.
Ja.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass im Werk was passiert?
Ja.
Ich denke mal, derjenige, der die iPhone zusammenschraubt, wird keine Android-Klone zusammenschrauben. Das könnte man vielleicht schon ausschließen.
Ja.
Wo werden die Dinge verpackt? Ja, kann da irgendwo einer sich ein iPhone genommen haben und hat einen Klon reingelegt? Wobei die ja normalerweise maschinell verpackt werden. Da ist
ja.
Das passiert ja im Werk eigentlich dann direkt. oder angeschlossen ans Werk passiert das ja in der Regel oder sollte es passieren. Ich weiß jetzt nicht, dann ist ja die Frage, aus welchem iPhone-Produktionsland kam es? Ja, mittlerweile haben wir da ja mehrere Möglichkeiten.
Ja.
Wo ist es made in? Ja. Mhm. Ist es zwischendrin irgendwo ausgepackt, ausgetauscht worden und wieder verpackt worden? Mhm. Warum nur eins? Warum hört man nicht mehr?
Ja, Moment, da kommen wir ja noch zu. Da kommen wir noch zu. Ah, okay. Auf, ah, okay, TikTok, okay, okay. Auf TikTok haben sich angeblich andere Nutzer darüber beschwert, die gleiche Probleme hatten oder die über ähnliche Vorfälle berichtet haben. Dann gab es noch einige Nutzer, die darüber berichtet haben, dass sie ein iPhone 14 statt ein iPhone 15 bekommen haben. Aber immerhin haben sie ein Original-iPhone bekommen. Dieses Phänomen ist auch aufgetaucht. Also das mit dem iPhone 14 statt das 15er, das halte ich noch für nachvollziehbarer als jetzt ein Plagiat aus dem Android-Segment, sage ich jetzt mal. Aber das mit den Plagiaten, das macht
schon, ja. Also da stehen definitiv Audits bei Apple an, vor Ort.
Ja,
also ich kann... Bei der kompletten Lieferkette, da stehen Audits an. Also wenn da wirklich nicht Manipulation ganz am Ende, also sprich bei dem Reddit-Poster oder bei den anderen bei TikTok, wenn sich da nicht irgendwie rausstellt, dass er, wie gesagt, er das gefaked hat und andere dann als Trittbrettfahrer quasi mit aufspringen, dann wird das definitiv nach sich führen, dass Apple da die komplette Lieferkette durchchecken muss.
Daher. Weil,
wo kannst du ausschließen oder wo kannst du herausfinden, wo dann dieser Fehler, sagen wir mal Fehler, ja, unterstellen wir mal nirgends irgendwo jetzt Absicht, ja, wo ist dieser Fehler passiert?
Es kann natürlich wirklich sein, dass dieser Nutzer einfach Bullshit erzählt und dass der auf schlichtweg gelogen hat, kann möglich sein. Und dass
deswegen ja die Frage, wie vertrauenswürdig ist halt
genau.
Die Quelle.
Ja. Und dass die Leute bei TikTok einfach nur Trittbrettfahrer sind und einfach das Gleiche behaupten, weil sie es mitbekommen haben, dass auf Reddit da ein Nutzer darüber berichtet hat. Es kann natürlich alles möglich sein. Das halte ich persönlich ehrlicherweise für die logischste Variante, dass dieser Nutzer einfach Bullshit erzählt. Das wird sich aber klären in irgendeiner Weise.
Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich gehe mal davon aus, dass sich Apple mit ihm da auf jeden Fall auch in Verbindung setzt. Weil
er
wird es mal reklamiert haben.
Er steht in Verbindung
mit Apple. Genau, also er wird es reklamiert haben. Und da, wie gesagt, muss halt Apple jetzt einfach, und vor allem, wenn es noch andere gibt, ja, die bei Apple ähnliche Fälle dann einfach reklamieren, muss Apple einfach gucken. Klar kannst du auch wieder sagen, was machen 10 Fälle bei 1 Million? Das schreiben wir einfach ab, da schicken wir neue Geräte raus. Und sollte das wieder vorkommen, okay, dann, wie gesagt, musst du halt irgendwo, weil, mein Gott, so eine komplette Lieferkette durchchecken, Audits überall durchführen, beziehungsweise da auf die Fehlersuche gehen, das verschlingt natürlich auch Unsummen an Geld. So 10 Geräte austauschen ist günstiger, als da jetzt Apple-Mitarbeiter durch die ganze Weltgeschichte zu schicken. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, sollte das öfter vorkommen, müsstest du dir definitiv mal angucken. Ja, es kann ja auch sein, dass da ein Mitarbeiter bei Foxconn mal 10 Android-Geräte oder Klone besorgt hat. Ja.
Ja.
Und
ja.
Die da verpackt, anstatt die Apple-Geräte. Ja, sackt die ein und versucht die halt auf dem Markt oder halt unter der Hand irgendwo zu verkaufen.
Ja.
Gerade wenn es halt keine Diebstähle erstmal sind, ja, kriegst du die ja auch aktiviert, ja. Solange die E-Mail nicht gesperrt ist.
Genau.
Klar, im Nachhinein, dein Kunde meldet sich, er sagt, er hat Scheiße im Paket, du guckst aufs Paket, siehst die Nummer, sperren, peng, ja.
Das Angenehmste wäre natürlich für Apple, sie könnten dem Kunden nachweisen, dass er gelogen hat in irgendeiner Weise. Das wäre für den Kunden schlecht, weil sie ihn erwischt haben. Ja. Für Apple wäre es das Einfachste, weil sie dann sicherstellen, dass die Fehler nicht im internen Prozess erfolgt sind bei Apple. Und dass da jetzt,
ja, okay, aber das wird halt auch schwierig, weil wie gesagt, wenn der sich mit dem bei dir meldet und das ja auch entsprechend reklamiert, es ist erstmal ein Einzelfall, dann was willst du denn machen? Ja? Beweis ihm mal, dass er da.
Ja, da steht Aussage gegen Aussage, das ist korrekt.
Das Problem ist ja, die Beweislast liegt ja erstmal bei Apple.
Genau. Und sicherlich, wenn das jetzt ein Stammkunde ist, der jetzt eine lange Apple-Bestellhistorie hat, ja, mit ganz vielen.
Neukunde, was willst du denn da machen?
Nein, aber also nehmen wir jetzt mal an, Apple schaut auf die Historie und sieht, oh, der hat schon 20, 30 Geräte bei uns gekauft, MacBooks, Dings, dann glaubt man den natürlich.
Erstens mal sieht die bei der Reklamation die Absende-E-Mail-Adresse. Und wenn da ein @mac.com steht, dann wissen die schon mal, wie lange der Junge.
Das zum Beispiel bei Apples, ja, aber wenn es jetzt, also ich meine nur, wenn sie jetzt an der Historie sehen, es ist ein Langzeitkunde, ja, ein Stammkunde, dann glaubt man den natürlich eher, als wenn das jetzt ein Kunde ist, der das erste Mal ein Gerät bei Apple kauft. Ne? Mhm. Da ist der Vertrauensvorsprung etwas größer, sage ich
jetzt. Ja, klar, aber wie gesagt, wenn du alleine schon an der E-Mail-Adresse siehst, oh, ja,
der hat
eine @mac. E-Mail-Adresse.
Ja, zum Beispiel.
Der ist schon länger Apple-Kunde. Ja.
Ja, gut, die ist jetzt nicht bekannt, ob er das jetzt hat oder nicht. Also die ist mir jetzt nicht bekannt.
Nein, genau. Aber ich meine ja, wenn du bei der Reklamation schon siehst, hier, der hat eine .mac-Adresse, dann weißt du schon mal, okay, der zumindest mal damals war er schon mal Kunde von uns und hat sich ja auch nochmal da, die .macs waren dann noch kostenpflichtig, ne? Genau, die haben auch Geld gekostet damals, nicht wie bei iCloud dann oder .me?
Ich glaube, Mac kam zuerst, dann kam ja diese Mobile-Me-Geschichte letztendlich.
Und war es Mobile-Me? Ja, ich muss ja immer an Mobile-Geeks und Mobile-Geeks
war Sascha Pallenberg. Es war ganz andere genau, Baustelle.
Mobile-Geeks und dann gab es
noch Mobile-Macs, das war Tim Pritloff. Genau. Jetzt haben wir es aber alle durch. Jetzt, mein Gott, haben jetzt Werbung gemacht und kriegen noch nicht mehr Geld dafür. Super.
Ach, man, für den Sascha mache ich schon immer wieder gerne Werbung.
Ja, stimmt, ja. Beim Tim muss ich mir das nochmal überlegen.
Genau. der alte Haudegen, der hat das so viel getan für die deutsche Podcast-Szene.
Naja, okay. Kann man auch drüber diskutieren.
Aber wie gesagt, .mac war ja damals nur kostenpflichtig. Da hat man ja für gezahlt, nicht für heute. Da kriegst du iCloud ist es ja
mittlerweile. iCloud.com, ja.
Genau. Wir hatten, genau, .mac, me und jetzt iCloud, genau.
Genau.
Ja. Und wie gesagt, wenn da jemand mit einer .mac-Adresse kommt, dann weißt du, dass der schon länger dabei ist, ja.
Genau. So ist das. Na gut, wir werden sehen. Laut seinen
hast
eigenen.
Hast du auch noch, oder?
Bitte? Nee, ich habe noch eine Mac irgendwo rumfliegende Mac-Adresse.
Ja, genau. Okay.
Wir werden sehen, was Apple dazu sagt, weil bisher laut Aussagen von dem Kunden gab es noch keine Klärung seitens Apple. Ja. Na gut, die werden natürlich erstmal schauen, ob sie da irgendwie was finden oder nicht. Keine Ahnung. Egal. Oder nicht egal.
Ja, wobei es ist ein Neugerät, das tauscht er aus und Ende Gelände. Das ist halt die Frage, will er seinen Klon abgeben? Das ist halt die Frage, ja.
Was will er damit machen? Und
das kann er als Falschlieferung immer sich noch an die Wand hängen, ja.
Ja, aber ich würde darauf bestehen, dass das Ding zurück zu Apple kommt, weil das könnte natürlich auch dazu beitragen.
Definitiv.
Um zu
alleine schon,
wo es herkommt vielleicht.
Allein schon, um die Gewährleistung in Anspruch zu nehmen, musst du es ja zurückschicken.
Genau. Okay. Tja, ich hoffe, es gibt dann irgendwo einen Follow-up-Artikel, wo wir dann auf dem Laufenden gehalten werden. Das interessiert mich ja. Schauen wir mal. Gut, dann lass uns zum Schluss nochmal unsere Gewinnspielwochen weiterführen. Und ich muss es loswerden, ein kleiner Kritikpunkt an unsere Hörerschaft. In der letzten Woche haben wir ja verhältnismäßig kleine Produkte verlost. Und da gab es 3 E-Mails, wo 3 Hörer geschrieben haben, warum verlosen wir denn so einen Kleinkram? Okay, die 3 Hörer kamen dann natürlich nicht mehr in den Lostopf. Kleine Information. Weil sie darüber beschwert,
wenn sie nicht teilnehmen wollen, sollen sie.
Nee, die haben ja teilgenommen, aber die schreiben in die E-Mails rein, warum wir denn so einen Kleinkram verlosen. Das disqualifiziert sie natürlich dann auch für weitere Gewinnspielteilnahmen, zumindest mit dieser E-Mail-Adresse. Aber jetzt habe ich natürlich den Hinweis gegeben, dass sie sich eine neue E-Mail-Adresse anlegen können. Auch blöd.
Nein,
ne?
Es kann ja jeder teilnehmen. Wie gesagt,
ja, ich fand es scheiße. Weil. Wir reißen uns hier den Allerwertesten auf, um für unsere Hörer Gewinnspiele.
Wie hat man früher immer gesagt, einen geschenkten Gaul.
Oder einen geschenkten Barsch schaut man nicht in den Arsch, kann man auch sagen.
Oder
aber
so.
Okay.
Ja.
Das fand ich doch sehr negativ, das Ganze. Gut, trotzdem haben wir uns die Kritik zu Herzen genommen und verlosen heute was Größeres.
Ein Adventskalender.
Kommt drauf an, es gibt ja auch ganz große Adventskalender. Also das ist ja, es gibt ja, glaube ich, so.
Dieses Jahr will ich mir den von Lego Star Wars, den will ich mir auf jeden Fall holen, dieses Jahr.
Der war letztens im Angebot bei Amazon, da hättest du zuschlagen können.
Ja, okay. Der ist auch jetzt bei uns hier wieder regional wahrscheinlich im Angebot. Aber da werde ich auf jeden Fall, letztes Jahr habe ich lange überlegt, und die waren ja reduziert. Mhm. Und ich habe lange überlegt, na, und dann das Riesending, und dann kriegst du eigentlich nur das kleine Modell daraus. Ich hätte es machen sollen.
Es gibt einen Adventskalender für Superreiche. Da sind dann allerdings nicht
24. Was gibt es nicht?
Ja, da sind dann nicht 24 Produkte drin, sondern nur 12 Produkte und man bekommt 12 Supersportwagen.
Ja. Warum nicht 24? Gibt es nicht genug Supersportwagen?
Ich glaube, das liegt an der Summe, weil ich weiß nicht.
Und die Auflage ist limitiert auf 10 Stück.
Kann sein. Du bekommst dann halt jeden Tag deinen Supersportwagen vor die Tür gestellt. Aber okay.
Wenn man sonst nichts hat, ja.
Dann hat man halt 12 Supersportwagen. Aber egal. Lass uns zum Gewinnspiel der heutigen Folge kommen. Und da haben uns die Freunde und Freundinnen von Iyama, ganz toll, wir üben das nochmal mit der Aussprache, von Iyama über den Zaun geworfen, über den digitalen Zaun. Und sie haben es nicht nur über den Zaun geworfen, sondern es ist bei uns auch in den Lostopf gelandet. Und es ist ein sehr schöner und sehr großer Bildschirm, nämlich der hat 34 Zoll aus der ProLight-Serie und der hat die Bezeichnung XUB3493WQSU. Und ich habe mir sagen lassen, dass alle Buchstaben und alle Zahlen auch eine Bedeutung haben. Gut, die 34 kann ich ja noch ableiten und das WQ für Widescreen, aber die restlichen Bezeichnungen und Buchstaben kann ich jetzt leider nicht zuordnen. Aber egal, sei es drum. Das Ding verlosen wir einmal. Und das Charmante an diesem Bildschirm ist, nach meiner Meinung, dass der extrem kleine Kanten hat oder Bildschirmränder hat. Und das haben sie auch nochmal betont. Das ist nämlich das Ding aus der ProLight Slimline-Serie. Und das wirkt natürlich extrem elegant und extrem schön. Speziell, wenn man jetzt ein Dual-Screen-Setup gestalten möchte, sind diese extremen schmalen Kanten ja sehr, sehr interessant. Ich habe das selbst mal in Natura gesehen mit 27-Zoll-Geräten von Iyama und das ist wirklich extrem beeindruckend. Das ist nach meiner Meinung eines der dünnsten Display-Ränder, die wir derzeit am Markt haben. Das nur mal so als kleiner Hinweis zum Modell. Gut, die Teilnahme ist wie immer ganz einfach. Einfach eine E-Mail an gewinnspielwochen@geek-café.de. Einsendeschluss bis zur nächsten Sendung. Also gewöhnlich dann zur nächsten Woche werden wir das dann auslosen. Ja, gut, dann bedanken wir uns recht herzlich bei der Firma Iyama für die Bereitstellung des Gewinnspielpreises.
Hattest du eben bei deinem kleinen Versprecher an Limahl gedacht? Kann das sein?
Das war doch der Sänger aus den 80ern, ne?
Ja, genau. Wie war das? Unter anderem ja, wie spricht man es jetzt aus? Casual Gugu?
Ja, ja. Der Soundtrack zu Neverending Story war doch auch von ihm, glaube ich. Unendliche Geschichte, genau.
Mhm. Ja, genau. Mhm.
Genau. Aber wie gesagt, der Gewinnspielpreis kommt nicht von Limahl, sondern von Iyama. Das ist das jetzt nochmal ganz deutlich zu erklären. Ja,
schick mir so eine CD. Obwohl, würde sich vielleicht der ein oder andere auch freuen.
Also mit Autogramm und so, klar. Mhm. Warum nicht?
Ja, mein Gott, der war, glaube ich, noch älter als ich. Der Limahl.
Ja, kann sein.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich denke schon.
Der
müsste älter gewesen sein.
Es geht ja schneller, als man denkt, dass man älter wird.
Ja, vor allem damals, muss man auch mal gucken, in den 80ern, da war man noch jung. Ja. Es geht ja an keinem spurlos vorbei. Ja.
Damals waren wir noch jung und brauchten das Geld. Heute brauchen wir nur noch das Geld.
Ja, genau.
So ist das.
Warum liegt hier Stroh?
Ja, okay, jetzt hast du wieder alle Internet-Memes eingebaut. Ja,
du hast damit angefangen.
Ich habe nur gesagt, wir waren jung und brauchten das Geld.
Ja, genau, du hast damit angefangen.
Und heute bin ich alt und brauche trotzdem das Geld.
Ja, mehr als damals.
Ja, irgendwie muss man ja seinen alten Pfleger bezahlen, ne? Den man dann irgendwann mal braucht.
Den auch.
Ja. Und einen die Windeln wechselt. Ja.
Komm hier auf.
Es kommt alles noch auf einen zu, glaubt man.
Nee.
Man entwickelt sich ja im Alter wieder zurück. Also die Windel ist...
Aber du musst dich ja nicht so weit zurückentwickeln.
Ach, keine Ahnung, aber die Windel ist näher, als sie uns einmal war. Naja, schauen wir mal. Gut, jetzt haben wir wieder sehr viel positive Stimmung verbreitet. Das können wir gut, ne? Gut, dann würde ich sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und aufgrund dessen, dass wir natürlich heute nicht die 2-Stunden-Marke reißen wollen, machen wir das Ding für heute dicht.
Okay.
Weil nämlich langsam muss ich was essen. Ich bin ja irgendwie unterzuckert.
Ja, genau. Ja, wir haben ja Mittagszeit jetzt.
Genau. Weile, genau.
So wie war das Mahlzeit?
Ah, ja. Das ist eines meiner Trigger-Words. Das ist so.
Ja, da habe ich mich erwischt eben, ne?
Ja, so ist es. Gut, dann würde ich sagen, das habe ich jetzt zum zweiten Mal gesagt, aber ich sage es jetzt trotzdem, wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann am nächsten Wochenende wieder.
Genau, bis dann.
Jo, tschüss.
Ciao.